Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Svetlana Rotzewitsch, guten Abend, die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko trifft zu einem Arbeitsbesuch in den VAI ein. Vorfeldbusse und Spezialfahrzeuge MAZ organisiert Lieferungen für den Minsker Nationalflughafen. Das Potenzial der belarussischen Tourismusindustrie muss voll ausgeschöpft werden, so Golovtschenko. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehen da. Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, ist zu einem Arbeitsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Das belarussische Flugzeug ist auf dem Flughafen von Abu Dhabi gelandet. Das Programm des Besuchs umfasst eine Reihe von Treffen und Verhandlungen. Dabei geht es um die Fortsetzung und Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft, Investitionen, humanitäre Hilfe und anderen Bereichen von gegenseitigem Interesse, so der Pressedienst des Staatschefs. Am Tag zuvor besuchte Alexander Lukaschenko den Oman. Die hochrangigen Gespräche in Maskat gründen die gegenseitigen Bemühungen, das Zusammenwirken auf eine neue Ebene zu heben. Einer der wichtigsten Vorschläge des Omans besteht darin, dort einen Hub von belarussischen Waren zu schaffen. Die Einheimischen sind seit Jahrhunderten in der Lage, Handel zu treiben und Belarus braucht solche Partner. Die Seiten beabsichtigen, in naher Zukunft einen aktualisierten Fahrplan für die Zusammenarbeit zu entwickeln und dann wird der Sultan selbst zu einem Besuch in Minsk erwartet. Wir haben dem Sultan unseren Aktionsplan festgelegt. Wir haben den zwischenstaatliche Kommission gebildet und seit gestern mit der Ausarbeitung eines Fahrplans, eines Plans unserer Maßnahmen begonnen. Der Sultan von Oman wird Mitte des nächsten Jahres nach Belarus kommen. Wir werden diese Roadmap in diesen Plan genehmigen, sagte der Präsident. Die Delegationen beider Seiten arbeiten auch am Rande des Besuchs aktiv. Neben Treffen und Verhandlungen in den Ministerien unterzeichneten beide Seiten eine Reihe von Dokumenten in den Bereichen Industrie, Normung und Konformitätsbewertung. Bewertung auf der Ebene der Ministerien wurden spezifische Mechanismen für den Aufbau der Zusammenarbeit und konkrete Projekte ausgearbeitet und es wurden lokale Fahrpläne vereinbart. In naher Zukunft werden in Übereinstimmung mit diesen Plänen gegenseitige Besuche auf der Ebene von Geschäftskreisen stattfinden und Vertreter von Unternehmen werden sich auf ihrer Ebene für den Aufbau langfristiger und zuverlässiger Beziehungen einsetzen. Während Ungleichheit in der Welt ist eine Quelle sozialer Feindschaft. Diese Ansicht vertrat der stellvertretende Außenminister der Republik Belarus, Yuri Ambrasiewicz, in einer Videokonferenz während der 7. Sitzung des Ministerrates der CICA, die das belarussische Außenministerium mitteilte. Die wachsende Ungleichheit in der Welt, die wachsende Kluft zwischen der goldenen Milliarde und den Entwicklungsländern ist eine Quelle von sozialer Feindseligkeit, Hass und internationalem Terrorismus, sagte Yuri Ambrasiewicz. Das Völkerrecht wird durch subjektive Regeln ersetzt, die für eine kleine Gruppe von Staaten bequem sind, die ihre eigene, auf Regeln basierende Weltordnung fördern und ihr unterworfen sind. Viele globale Herausforderungen wie der Klimawandel oder der Kampf gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität seien unter diesen Bedingungen nicht lösbar. Machen wir heute eine Entdeckung, wenn wir all diese Fakten aufzählen? Nein. Belarus spricht seit vielen Jahren über die Verschlechterung der internationalen Sicherheit und schlägt die Wiederaufnahme eines aktiven Dialogs sowohl auf regionaler, europäischer als auch auf globaler Ebene vor. Um sein System zu erneuern, betonte der stellvertretende Leiter des belarussischen Außenministeriums. Eine erweiterte Sitzung des Ständigen Ausschusses für nationale Sicherheit der Repräsentantenkammer hat stattgefunden. Dabei wurden die Gesetzentwürfe über die Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Belarus und der Regierung der Republik Indien über die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe im Zollbereich und über die Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Belarus und der Regierung der Republik Nicaragua über die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe im Zollbereich diskutiert. Das Abkommen ist einer der Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern für den Zeitraum 2024-26. Seine Umsetzung wird die nationalen Interessen in Südostasien fördern. Das belarussisch-nicaraguanische Abkommen soll die Zollsicherheit der beiden Staaten im Hinblick auf die Umsetzung der Vereinbarungen gewährleisten, die während des sozialen Besuchs der belarussischen Delegation in dem lateinamerikanischen Staat im Juli 2024 getroffen wurden. Die Umsetzung der internationalen Abkommen mit den befreundeten Ländern des weiten Bogens unter den Bedingungen des Sanktionsdrucks wird es ermöglichen, die Effektivität der Erfüllung der Aufgaben zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Republik Belarus zu erhöhen und zum Wohlergehen der belarussischen Bürger beizutragen.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Der nationale Flughafen Minsk und das Minsker Automobilwerk führen Gespräche über die Lieferung von Ausrüstung für den Flughafen, teilte der Pressedienst des Flughafens mit. Es geht um die Lieferung von Vorfeldbussen der zweiten Generation, Touristenbussen MAC 350 und Spezialfahrzeugen. Im Gespräch ist auch die Produktion von VIP-Minibussen für die Fluggesellschaft, die für die Beförderung von Beamten und Delegationen eingesetzt werden sollen. Das Minsker Automobilwerk hat dem Flughafen bereits einen elektrischen Vorfeldbus MAZ-271E übergeben, der bald seine ersten Passagiere aufnehmen wird. Es heißt, wird der nationale Flughafen Minsk der erste Flughafen sein, an dem die neue Entwicklung des Minsker Automobilwerks ein elektrischer Vorfeldbus MAZ-271E den Passagierverkehr aufnehmen wird. Im speziellen Ausrüstungspark des Minsker Nationalflughafens befinden sich 90 Fahrzeuge der Marke MAZ, die sich in der Praxis bewährt und ihre Qualitäten bestätigt haben, sodass wir der belarussischen Marke MAZ vertrauen, betonte der amtierende Generaldirektor des Flughafens Vadim Pravlovsky.
Sozialbereich.
Das Potenzial der belarussischen Tourismusindustrie muss voll ausgeschöpft werden. Das erklärte der belarussische Premierminister Roman Golovtschenko bei der Sitzung des Präsidiums des Ministerrates CICA. Der Tourismussektor ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren, dessen Potenzial wir noch nicht voll ausgeschöpft haben. Für viele Länder ist er einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Sektor, der Devisen ins Land bringt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Tourismus See oder Binnenland handelt. Die Frage ist nur, wie effektiv das Potenzial des Tourismussektors in jedem Land genutzt wird. Belarus verfügt über einzigartige Möglichkeiten und recht hohe Kompetenzen, zum Beispiel im Bereich des Gesundheitstourismus. Unser Land ist sehr attraktiv für ausländische Gäste. Wir sind bekannt für unsere Herzlichkeit, Offenheit, Gastfreundschaft und das hohe Niveau der Dienstleistungen zu einem vernünftigen Preis. Aber bisher hat dieser Sektor nicht die erwartete Rendite für das BIP des Landes gebracht. Es gibt eine Dynamik, aber sie ist nicht beeindruckend und vor allem gibt es keine systematischen Ansätze, um die Rolle dieses Sektors in der Wirtschaft des Landes zu stärken, sagt Roman Golovtschenko. Er sagte, die Tourismusindustrie habe nach den pandemiebedingten Einschränkungen große Schwierigkeiten gehabt, aber an diese Zeit zu erinnern ist jetzt sinnlos. Die Branche musste sich erholen und das ist ihr gelungen. Jeder musste sich an die neuen Bedingungen anpassen. Am Ende des Jahres werden die Exporte von Tourismusdienstleistungen voraussichtlich 270 Millionen Dollar erreichen und damit das Niveau von der Pandemie übertreffen. Der größte Teil des Exports touristischer Dienstleistungen geht dabei an Touristen aus der Russischen Föderation. Das ist gut, aber nicht gut genug. Es gibt keine nennenswerten Entscheidungen oder Ergebnisse in Bezug auf die Diversifizierung des Exports von touristischen Dienstleistungen, sagte der Premierminister. Die Mehrheit der Belarussen folgt der gesellschaftspolitischen Agenda. Solche Daten der Meinungsumfrage teilte die Leiterin des Lehrstuhls für Wirtschaftssoziologie und Psychologie der Unternehmertätigkeit, Leiterin der Zentrums für soziale und humanitäre Forschung der belarussischen staatlichen Wirtschaftsuniversität Irina Laschuk mit. Die Umfrage zufolge verfolgen 66,8% der Befragten ständig die gesellschaftspolitische Agenda und versuchen sich über die Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten. 23,4% verfolgen das Geschehen regelmäßig, 9,8% sind überhaupt nicht daran interessiert. Heute ist die Mehrheit der Belarussen nicht unpolitisch, sondern versucht, die politische Agenda zu verfolgen und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Das spricht für die bewusste politische Haltung der Belarussen, sagte Irina Laschuk. Die Belarussen wurden auch gebeten, die wichtigsten Werte zu nennen. Frieden wurde von 67,7% der Befragten genannt, Sicherheit 66,4%, Identität und Patriotismus 65,3%. Die Spezialisten erklärte, dass die Umfrageteilnehmer aus den vorgeschlagenen Optionen die für sie passenden auswählten und dass die Fachleute auf der Grundlage aller Antworten die Informationen analysierten. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Svetlana Rutsevich, Minsk.
Music Box.
И живу я тут. наших синявока, где сады цветут. Разом потанцуем на родной земле. Белорусский народ широ, ветливо живет весь год. Ты вставай от души, разом ты со мной танцуй завжди. Разом потанцуем на родной земле. Белорусский народ широ, ветливо живет весь год. Ты спевай от души, разом ты со мной танцуй завжди. Широ, ветливо живет весь год. Ты спевай от души, разом ты со мной танцуй завжди. Белорусский народ широ, ветливо живет весь год. Ты спевай от души, разом ты со мной танцуй завжди.
Звезды горят даже утром. Отпускаем чуть-чуть вверх, это здорово для всех. Если плавится на лицах пудра, и мы летим высоко, высоко в небо, взлетая на крыльях за горизонт. Пока мы молоды, наши сердца светят светом дальних мая. Пудра. Сделай громче, парень, сделай громче, чтобы даже все не танцевали. Сделай громче, парень, сделай громче, парень, потому что всем нам нужно, чтобы ярче звук, чтобы сердце пух, и чтобы не остановился этот круг. Пудра, пуф, пудра, пуф, пудра, пудра, пудра. Выше этажей, это твоя жизнь. Если все еще она в тебе стучит. Краски еще в нас, свет цветов не погас. Круг за кругом рисуют мину ты. Если все еще мы здесь, это здорово для всех. Рассыпается свет цвета пудры, и мы летим высоко, высоко в небо, взлетая на крыльях за горизонт. Пока мы молоды, наши сердца светят светом дальних маяков. А по утрам
том, чтобы даже день не танцевали. Сделай громче пари, сделай громче пари, потому что все нам нужно, чтобы ярче звук, чтобы сердце стук, и чтобы не остановился этот пуф. Пудра, пуф, пудра, пуф, пудра, пудра, пудра. Выше этажи, это твоя жизнь. И если все еще она в тебе стучит,
сделай громче пари.
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer auf unserer Welle. Im Programm Hörerclub geht es über die Post von Ihnen oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr über Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Es hat eine schöne Adventszeit begonnen. Wie verbringen Sie diese Zeit? Ob es in Ihrer Familie oder persönlich bei Ihnen irgendwelche Traditionen gibt? Vielleicht benutzen Sie Adventskalender oder machen ihn für Ihre Enkelkinder selbst. Oder benutzen Sie einen Adventkranz und zünden eine weitere Kerze jede Woche an. Erzählen Sie uns über Ihre Adventszeit, wenn Sie es wünschen. Ich persönlich finde diese Zeit zauberhaft und reich im geistlichen Sinne. Die Natur schon schläft. Man will mehr Zeit zu Hause bleiben, was mehr Zeit für die Überlegungen über das ganze Jahr und über die zukünftigen Pläne schafft. Die Heilige Messe macht meine Adventszeit noch reicher an das Gefühl der Geborgenheit und schafft zusätzliche Atmosphäre der Ruhe, in der ich über etwas richtig Wichtiges denken kann. Welche Musik inspiriert Sie in dieser Zeit? Hier ist das belarussische Lied über diese zauberhafte Winterzeit. Heute haben wir einen schönen Brief von unserem Hörer Michael Lindner. Hier ist, was unser Hörer geschrieben hat. Liebe Frau Svetlana Rotsevich, so langsam aber sicher neigt sich das Jahr 2024 zu Ende, was man an vielen weihnachtlich geschmückten Supermärkten nicht übersehen kann. Schon Ende Oktober und Anfang November geht es mit dem weihnachtlichen Thema los, was ich total übertrieben finde. Aber um ehrlich zu sein, hier geht es doch nur darum, die Kundschaft zum Kaufen zu verleiten, um riesige Umsätze zu machen. Sämtliche Weihnachtsartikel werden relativ teuer angeboten. Den Leuten wird so das Geld aus den Taschen gezogen. Dabei ist es viel sinnvoller, wenn man die Weihnachtsartikel erst kurz vor dem Fest kauft, da hier die Ware raus muss und viel günstiger angeboten wird. Naja, letztendlich muss jeder selber wissen, wie er mit dem Weihnachtstrubel umgeht. In meiner Kindheit in den 50er, 60er Jahren war das alles komplett anders. Da es diese heutige Warenflut nicht gab, freute man sich als Kind über absolut absolute Kleinigkeiten, die heute kein Kind mehr beachten würde. Es war damals eine wirklich geheimnisvolle Zeit. Der Weihnachtsbaum wurde vom Familienvater erst am 24. Dezember vormittags aufgestellt. Keiner durfte den Bau vorhersehen, bis dann gegen 16 Uhr der Weihnachtsmann, meist ein guter Freund oder Nachbar, an die Tür klopfte. Da wurde die Stubentür geöffnet und der prall geschmückte Weihnachtsbaum konnte bewundert werden. Dann teilte der Weihnachtsmann die Geschenke aus. Und was gab es Weihnachten Mittag zu essen? Immer ein traditionelles, bodenständiges Gericht. Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen, Geringssalat oder auch nur eine Kartoffelsuppe. Es war alles sehr einfach, aber wunderschön und spannend. Erst Heiligabend gab es dann den Weihnachtsschmaus mit der gesamten Familie. Karpfen, Wildsteaks, Ente, Gans oder Rinderroulade. Ja, liebe Frau Svetlana Rotsevich, so war das damals in meiner Kindheit. Wie haben Sie die Weihnachtszeit in Belarus damals verbracht? Erinnern Sie sich noch? Bestimmt ist dieser Brief der letzte des Jahres 2024. Schon jetzt möchte ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihre Freundschaft vom ganzen Herzen danken. Es ist mir wirklich sehr wichtig, den Kontakt zu Radio Belarus aufrechtzuerhalten, da ich durch die deutschsprachigen Sendungen immer wieder Aktuelles und Neues über die Republik Belarus aus erster Hand bzw. Quelle erfahren kann. Darüber bin ich sehr glücklich und dankbar. Natürlich hoffe ich, dass die deutschsprachigen Sendungen von Radio Belarus auch weiterhin zu hören sind. Noch glücklicher wäre ich allerdings, wenn die Sendungen wieder auf Mittel- bzw. Kurzwelle zurückkehren würden. Das würde garantiert auch zur Folge haben, dass die Stammhörerschaft automatisch wachsen würde. Nun habe ich mal eine Frage an Sie. Haben Sie schon einmal vom Köstlitzer Schwarzbier etwas gehört? Ist absolut möglich, dass es dieses Bier auch in Belarus zu kaufen gibt, oder? Vor einiger Zeit habe ich einen kleinen Bericht darüber geschrieben, den ich Ihnen beilege. Ihr Feedback dazu würde mich sehr interessieren. Schwarzbier ist besonders bei Frauen beliebt. Wie ist das bei Ihnen in Belarus? Nun beende ich meinen Brief und freue mich auf unseren weiteren Briefkontakt im neuen Jahr 2025, welches hoffentlich ein friedliches Jahr wird. Ihr treuer Hörerfreund aus dem Thüringer Gera, Michael Lindner.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Vielen Dank, unser lieber Hörer Michael Lindner, für Ihren so interessanten Brief. Sie haben recht, in Belarus ist es auch in den letzten Jahren so einen Trend, irgendwelche Kleinigkeiten für das Haus, schöne Dinge, Geschenke im Voraus mit dem großen Preis zu kaufen, um kurz vor Weihnachten keine Sorgen über Geschenke zu haben. Diese Preiserhöhung ist aber nicht das Schlimmste meiner Meinung nach. Diese Hektik stört uns, über den wahren Sinn des Festes zu denken. Hinter dem prächtig geschmückten Haus kann leider nichts mit neugeborenen Jesus Christus verbunden sein. Gerne hatte ich Ihre Geschichte über das Weihnachtsfeier in Ihrer Familie gelesen. Die Atmosphäre des Festes in Ihrem Haus war so gemütlich. Sie haben mich gefragt, wie ich meine Weihnachtszeit in der Kindheit verbracht habe. Meine Familie legt einen großen Wert, um dieses Fest in erster Linie geistig gut zu verbringen. Darum begann die Vorbereitung schon seit 24 Tagen. Der Besuch des Weihnachtsmannes am 24. Dezember ist nicht in unserer Tradition. Die meisten belarussischen Kinder warten auf Djed Moroz, Peterchen Frost, am 31. Dezember. Aber die katholischen Familien machen es manchmal auf solche Weise. Am 6. Dezember besucht das Haus den heiligen Nikolaus, der wie eine Alternative von Figur Djed Moroz, Peterchen Frost ist. Aber am Weihnachten schenkt die Familie einander schöne Geschenke. Der heiligen Abend ist sehr wichtig. Traditionell kocht man fleischfreie Gerichte. Die Zahl von ihnen ist obligatorisch 12. Noch eine interessante Tradition. Bei der Deckung des Tisches muss man Stroh unter den Tischtuch legen, wie die Erinnerung an die Umstände, in denen Christus geboren ist. Nach dem Abend gingen wir zu Heiligen Dienst. Nach der Kirche blieb ich einige Zeit in Einsamkeit, um an das vergangene Jahr zu erinnern. Das war eine richtig schöne Zeit.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Ehrlich gesagt, über Köstritzer Schwarzbier habe ich nie gehört. Im Internet sehe ich auch keine Vorschläge, irgendwo in Minsk es zu probieren. In Belarus ist das Bier aber nicht so populär bei den Frauen, glaube ich. Aber hier sind die offiziellen Angaben. Wodka und Likörprodukte machen einen großen Teil des Alkoholkonsums in Belarus aus. Nach den Ergebnissen von 2023 werden 12,1 Liter dieser Art von Alkohol pro Einwohner und Jahr Jahr konsumiert. In den letzten 10 Jahren ist der Verbrauch von Cognac in Belarus um 140% gestiegen, vom 0,5 auf 1,2 Liter pro Jahr. Einen noch beeindruckenden Sprung gab es bei den niedrigalkoholischen Getränken. Ihr Verbrauch hat sich verfünffacht, von 0,9 auf 4,6 Liter pro Jahr. Bier ist jedoch nach wie vor das beliebteste alkoholische Getränk des Landes. Sein Verbrauch ist seit 10 Jahren gleich geblieben und liegt bei 49,7 Litern pro Person im Jahr. So ist es. Vielen Dank für Ihre Fragen. Nun möchte ich mehr über Köstritzer Schwarzbier von Ihnen zu erfahren. Ich hoffe, dass es für unsere Hörer auch interessant wird.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Thüringens 3B-Stadt. Bad, Bier, Blumen. Bad Köstritz ist eine thüringische Kleinstadt am Fluss der Weißen Elster nördlich meiner Heimatstadt Gera. Erste Erwähnung als slawische Siedlung 1364. Heute hat die Stadt etwa 3800 Einwohner und ist durch das dort gebraute Köstritzer Schwarzbier weltbekannt. Aber nicht nur das Schwarze hat der Stadt zu Ruhm verholfen, sondern auch der Ruf als Bad- und Blumenstadt. Den Titel Bad trägt die Stadt seit 1926, aber fehlgedacht, ein Thermalbad gibt es hier nicht. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es in der Stadt in der Vergangenheit mal eine Badeanstalt und ein Kurhaus gab. Nach vollziehbar dagegen sind die Bezeichnungen Bier und Blumenstadt. Passt ja auch irgendwie zusammen, da kein Glas Bier ohne eine entsprechende Bierblume serviert werden sollte. Aber Spaß beiseite, hier werden erfolgreich Dahlchen gezüchtet, darunter äußerst seltene Sorten, die auch im Ausland sehr begehrt sind. Bad Köstritz gilt als Wiege der deutschen Dahlienzucht. Aber nun zur Köstritzer Schwarzbierbrauerei, zum schwarzen Gold, damit mein kleiner Bericht nicht zu trocken wird. Die Brauerei zählt zu den ältesten Schwarzbierbrauereien Deutschlands, die bereits 1543 gegründet wurde. Heute gehört sie der Bitburger Brauereigruppe an. Schon vor hunderten Jahren waren die schwarzen Tropfen so begehrt, dass sogar Johann Wolfgang von Goethe und der Gelehrte Wilhelm von Humboldt vom Genuss des Schwarzbieres so überzeugt waren, dass sie es angeblich täglich in größeren Mengen tranken. Naja, schließlich ist Bier nichts anderes als flüssiges Brot. Goethes Liebe zum Schwarzbier, ob nun Zufall oder nicht, ist auch auf vielen Schwarzbiergläsern erkennbar, welche mit seinem Porträt verziert sind. Ob das dem ehemaligen Weimarer Staatsminister und Geheimrat gefallen würde? Leider werden wir das nie erfahren können. Seitdem hat sich das Köstritzer Schwarzbier behauptet und wurde natürlich auch durch immer modernere Brauverfahren zum absoluten Exportschlager. Heute exportiert die Brauerei in über 50 Länder der Erde auf allen Kontinenten, wobei der japanische Markt neben den USA und Großbritannien zu den Hauptabnehmern des Schwarzbieres zählt. Aber auch in der Volksrepublik China wird das Schwarze aus Köstritz immer beliebter. Ein wenig konnte ich mich persönlich vom Exportschlager Köstritzer Schwarzbier überzeugen, da während meiner Reisen in verschiedene europäische Länder, aber auch in Israel, der fernen Mongolei und sogar in der Dominikanischen Republik diese Biermarke erhältlich war. Das ist schon ein bemerkenswerter Erfolg, wenn man bedenkt, dass es weltweit über 22.000 Brauereien gibt. Natürlich stellen nicht alle Brauereien Schwarzbier her, aber die Liste der entsprechenden Produzenten wird trotzdem beachtlich sein. Deutschland ist ohne Zweifel ein Land der Brauereien, wobei die Fränkische Schweiz die Region ist mit den meisten Brauereien und mit der höchsten Brauereidichte, weltweit sogar im Guinness-Buch der Rekorde vertreten ist. Natürlich brauen einige dieser Brauereien auch ihr eigenes Schwarzbier, das aber in der Regel nur regional an Bedeutung findet. Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei produzierte vor 20 Jahren etwa 450.000 Liter Bier. Leider werden seit vielen Jahren keine Produktionszahlen mehr veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Zahlen stark nach oben bewegten. Neben dem Schwarzbier ist die Angebotspalette der Brauerei recht vielfältig. So werden noch folgende Sorten vertrieben: Edelpilz, Kellerbier, Spezialbier, Radler Limete, Edelpilz Radler Biermix mit Zitronengeschmack, Pale Ale, Kirsche, Schwarzbiermix, Bibop, Schwarzbier, Cola und Guarana.
der Hörerclub auf Radio Belarus.
Trotz der Beliebtheit des Köstritzer Schwarzbier sind etwa nur 2% aller verkauften Biere in Deutschland Schwarzbiere. Ob es vielleicht daran liegt, dass viele Bierkonsumenten im Schwarzbier einen höheren Alkoholgehalt vermuten, ein absoluter Mythos, dass Schwarzbier in der Regel nur so viel Alkohol enthält, wie zum Beispiel ein Pils oder ein Export. Letztendlich ist alles reine Geschmackssache, in welches Bier man sich verliebt. Dennoch sollte man sich immer wieder daran erinnern, dass Schwarzbier zu bestimmten Speisen eine absolute Aufwertung sein kann. So passt das Schwarze besonders gut zu dunklem Fleisch wie Rind oder Wild, aber auch erstaunlicherweise zu verschiedenen Süßspeisen. Da denke ich an ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte, dazu ein herbes Schwarzes aus Köstritz. Ein gesteigertes Geschmackserlebnis ist garantiert. Wer nach Bad Köstritz kommt, sollte sich zu einer Brauereiführung mit Verkostung unbedingt anmelden. Es lohnt sich. Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. Lieber ein Schwarzes aus Köstritz als einen schwarzen Tag. In diesem Sinne ein süffiges Prost. Michael Lindner.
Liebe Zuhörer, hier spricht Radio Belarus. Täglich berichten unsere Korrespondenten über die aktuellsten Ereignisse im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben unseres Landes. Die völligsten Informationen von Belarus finden Sie hier bei Radio Belarus. Bleiben Sie dran!
Sie sind auf den Wellen von Radio Belarus.
Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Hier spricht Radio Belarus. Am Mikrofon ist Moderatorin Svetlana Rotsevich. Nächstes Mal haben wir über die Legenden von der Stadt Kreva zu erfahren. Da das ganze Land an Legenden reich ist, lade ich Sie ein, heute über Top 7 der bekanntesten Legenden von Belarus zu erfahren. Legenden sind das verborgene Unterbewusstsein der Menschen und sehr oft Beweise für historische Ereignisse, die aus dem einen oder anderen Grund nicht in offiziellen Dokumenten und halboffiziellen Chroniken festgehalten werden konnten.
Interessant zu wissen.
Njawy, die Vorväter des nationalen Ethnos. Die älteste belarussische Legende ist die Legende über die Njawas, die bis in die vorantike Zeit zurückreicht. Sie besagt, dass in den ältesten Zeiten auf dem Gebiet der heutigen Regionen Brest und Grodno mächtige Krieger, Njawras, in den Wäldern lebten. Sie waren von großer Kraft und im Kampf unbesiegbar. Bei großer Gefahr konnten sie sich um die eigene Achse drehen und in einen Wolf verwandeln. Außerdem verwandelten sich einmal im Jahr in der kürzesten Nacht des Jahres aber Nefri in Wölfe, um die jungen Männer des Stammes zu Kriegern auszubilden. Die Njawy griffen niemals als Erste an, sondern setzten ihre Fähigkeiten nur zur Verteidigung ein. Aber es geschah, dass sich der Prinz der Njawy, Lut, in ein Mädchen verliebte, die Tochter eines der Häuptlinge von Skizien. Als der Anführer der Nefri kam, um über das Lösegeld zu verhandeln, wurden er und seine Wachen mit aus der Fremde betrunken gemacht, später gefesselt und das Zelt, in dem sie sich befanden, in Brand gesetzt. Als die Ältesten des Stammes davon erfuhren, brachten sie ihn irgendwo in Ostpreußen unter, damit die Krieger weniger Grund hätten, sich an den umliegenden Völkern zu rächen. In den Wäldern blieben nur die Brüder von Prinz Lothar zurück, Wolfsjäger, die schwören, die Mörder zu finden und ihre Art für 14 Generationen zu bestrafen.
Das Land unter weißen Vögeln.
Volkolax trägt den Tod. In direkter Nachbarschaft zu dieser Legende steht die Sage von Polotsker Fürsten Wsislaw dem Zauberer, eine historische und ziemlich berühmte Person. Augenzeugenberichten zufolge konnte sich der Polotsker Fürst in einen furchterregenden Wolf und einen schnellen Falken verwandeln. Die örtliche Bevölkerung behandelte diese Verwandlungen loyal und der Fürst wurde nicht gefürchtet, sondern war stolz auf ihn. Von Polotsk aus, da seit jeher gute kulturelle Beziehungen zu Nowgorod in Russland unterhält, gelangte höchstwahrscheinlich die Handlung des Märchens Iwan Zarewitsch und der Graue Wolf, in dem der Wolf ein sympathischer und positiver Held ist, in die russische Folklore. Aber in den Ländern der heutigen Ukraine gelten Wölfe, die sich in Wölfe verwandeln, als eine der gruseligsten Gestalten in Legenden. Das ist nicht verwunderlich, denn Prinz Lud wurde der Legende nach irgendwo auf dem Gebiet der Region Kiew oder Tschernigow getötet.
Der Atem der Geschichte.
Господиня des Бушин Palastes. Einer der interessantesten Legenden ist die Geschichte von der Herrin des Burstin-Palastes. In alten Zeiten lag die Stadt Pinsk am Ufer eines großen Sees und in der Mitte des Sees befand sich eine Insel mit einem wunderbaren Bernsteinpalast, der sogar bei bewölftem Wetter funkelte. Der Fürst von Kiew beschloss, die Insel zu erreichen, um zu sehen, wer dort lebte. Aber weder in einem Boot mit Soldaten noch allein in einem ziselierten Boot konnte der Prinz die Insel erreichen. Irgendeine Kraft ließ ihn nicht heran und hielt ihn in einer Entfernung von 100 Ellen vom Land. Und der Prinz sah, wie aus dem Nichts ein Boot aus Bernstein, auf dem ein schönes, goldhaariges Mädchen segelte. Sie erzählte dem Prinzen, dass sie wegen ihres Stolzes von einem bösen Zauberer gefangen gehalten wurde und dass niemand von den lebenden Menschen auf dieser Insel landen kann. Aber die Zeit der Gefangenschaft geht zu Ende und der Zauberer versprach, sie in einem Jahr freizulassen und sie zu einem Vater nach Pinsk zu bringen. Doch der Fürst wurde so leidenschaftlich, dass er beschloss, die Berge zu zerstören, die den Abfluss des Wassers aus dem See verhinderten. Das Wasser strömte in den Dnieper und der See begann schnell zu schrumpfen. Und am nächsten Morgen fand man in den Sümpfen, die sich an der Stelle des riesigen Sees gebildet hatten, keinen Palast mehr. Das Mädchen kehrte nicht mehr zu seinem Vater nach Pinsk zurück. Der riesige See, der sie ganze Stadt ernährte, war verschwunden und bei trüben Wetter gefiel den Einheimischen nichts mehr.
Kalenderblätter.
Der Kult um den König der Hornisen. Eine weitere Legende ist mit dem erstaunlichen Kult des Aalkönigs verbunden, der bis Mitte des 19. Jahrhunderts in den Bauernhäusern von Belarus in Polesie anstelle von Katzen gehalten wurde. Man glaubte, dass ein Käfer im Haus Glück brachte und die Besitzer vor Armut und bösen Geistern schützte. Einen Käfer zu töten galt als großes Vergehen, das unbedingt vom König selbst bestraft werden musste. Der Herrscher über alle Schlangen und alles Böse im Wald, der König des Dieners, wohnte irgendwo tief in den Sümpfen. Aber man hatte nur einmal im Jahr die Gelegenheit, ihn zu begegnen. Am 12. Juni in der sogenannten Isaak-Schlange, am 7. Juli in Ivan Kupala und am 27. September in Vozdvizhnye. Man musste sich auf das Treffen vorbereiten. Und wenn man eine große Schlange mit einer goldenen Krone auf dem Kopf sah, musste man ihr ein sauberes Handtuch in den Weg legen und einen Laib frisches Brot hineinlegen. Der Abendmahlskönig ließ gewöhnlich ein paar goldene Blütenblätter von seiner Krone als Dankeschön zurück. Ein Mann, der solche Blütenblätter in seinen Taschen trägt, hat keine Angst vor bösen Mächten und erwirbt die Fähigkeit, alle Schätze in ihrer Tiefe bis zum ersten Schnee zu sehen.
Interessant zu wissen.
Paparazzi-Kvetka in der Nacht des Ivan Kupala. Mit Schätzen verwoben ist die Legende von der Paparazzi-Kvetka oder Farnblume, die nur einmal im Jahr in der Nacht des Ivan Kupala blüht. Wer sich nicht scheut, nachts in den Wald zu gehen und neben einem Gusseisen mit alten Goldmünzen eine leicht glimmende Blume zu finden, die nur aus der Nähe zu erkennen ist, wird im Leben einige Fähigkeiten erwerben. Er wird unverwundbar gegen Klinge und Kugel, kann die Sprache der Tiere und Vögel verstehen und das Schicksal anderer Menschen vorhersehen. Aber es gibt obligatorische Bedingungen. Eine Person, die eine Paparazzi-Kvetka sucht, muss allein sein und darf keine Wut und keinen Neid in sich tragen. Und sie darf keine Angst vor dem geheimnisvollen Hüter der Blume haben. Jedes Jahr gehen Hunderte von jungen Männern und Frauen auch in unserer modernen Zeit in der Wald auf der Suche nach geheimnisvollen Blume.
Kalenderblätter.
Mascheka und der Swissler See. Das belarussische Volk hat seinen eigenen verliebten Räuber. Das ist Mascheka, der in seiner Jugend die Gunst des Mädchens Preslava nicht gewinnen konnte und in der Wald ging, um vorbeziehende Adlige und Kaufleute am Dnieper auszurauben. Er raubte lange Zeit und es gab keinen Woiwoden, der nicht mit ihm fertig wurde. Viele Male wurden große Trupps von Wachen gegen Mascheka gestrickt, aber sie konnten nicht gegen den mächtigen Räuber ausrichten. Doch eines Tages nahm Mascheka seine ehemalige Geliebte gefangen, die inzwischen die Braut des örtlichen Fürsten geworden war. Der Räuber tötete alle Männer, die sie begleiteten, und nahm Preslava selbst mit in sein Versteck. In der Nacht nutzte das Mädchen den Schlaf des Räubers aus und stach ihm einen Dolch in die Kehle. Die Identität des Räubers wurde von Schriftstellern und Dichtern stark veredelt, so dass Mascheka zum belarussischen Robin Hood wurde. Und die Version des Mogilow zu Ehren dieses Räubers benannt wurde, ist offensichtlich von romantischen Folkloristen gezeichnet. Die Legenden um den geheimnisvollsten See von Belarus, Swislach, finden sich sogar in den Werken der belarussischen und polnischen Klassiker wieder. Die Handlungen der Legenden sind sehr unterschiedlich in ihrer Einschätzung dessen, was sich auf der Insel in der Mitte des Sees befand, von einem alten Tempel bis zu einer Stadt. Und aufgrund verschiedener tragischer Ereignisse gingen diese Bauten unter Wasser. Herzlich willkommen beim Programm Das Erbe, unsere lieben Hörer. Ich hoffe, dass das heutige Programm über Top 7 der bekanntesten Legenden von Belarus interessant war. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mit Ihnen war Moderatorin Svetlana Rotsevich. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Music Box.
Такая, чому я сніжиночки красна, а я не
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden www.radiobelarus.by.
Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Irana Brandt. Guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko traf den omanischen Vizepremier. Rogoschnik erörterte die Organisation des Transits von belarussischen Holzprodukten durch Russland. Die staatliche Wohltätigkeitsaktion Wunder zu Weihnachten wurde in Belarus gestartet. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehende.
Aktuellste aus Belarus.
In Maskat traf sich der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mit dem stellvertretenden Premierminister des Ministerrats des Sultans Oman, Said Fahad bin Mahmoud al-Said. Alexander Lukaschenko sagte: Wir haben mit dem Sultan unseren Aktionsplan festgelegt. Wir haben eine zwischenstaatliche Kommission gebildet und seit gestern mit der Ausarbeitung eines Fahrplans, eines Plans unserer Aktionen begonnen. Der Sultan von Oman wird Mitte des nächsten Jahres nach Belarus kommen. Wir werden diese Roadmap und diesen Plan genehmigen. Alexander Lukaschenko wies darauf hin, dass praktische Maßnahmen und Schritte in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Belarus und dem Oman bis dahin umgesetzt werden. Zuvor hatte Alexander Lukaschenko während seines Besuchs mehrere Gesprächsrunden mit Sultan von Oman, Haitham bin Tariq al-Said, geführt. Die Seiten erörterten sowohl strategische Kooperationsbereiche als auch konkrete Pläne zur Entwicklung der Zusammenarbeit. Die Seiten erörterten die Einrichtung eines Hubs für belarussische Produkte im Oman zur Belieferung der Märkte in der Region sowie die Gründung von Joint Ventures. In naher Zukunft werden die Seiten einen Fahrplan für die Zusammenarbeit ausarbeiten. Die Mitglieder der belarussischen Delegation arbeiteten auch aktiv im Rahmen des Besuchs. Unter ihnen befanden sich die Leiter des Außenministeriums, des Industrieministeriums und des Landwirtschaftsministeriums. Es fanden eine Reihe von Treffen und Verhandlungen mit Partnern statt. Es wurden konkrete Projekte besprochen, lokale Fahrpläne für die Zusammenarbeit ausgearbeitet und bilaterale Dokumente unterzeichnet. Die siebte Runde der politischen Konsultationen zwischen den Außenministerien von Belarus und Iran fand am 17. Dezember in Teheran statt. Die Konsultationen wurden vom ersten stellvertretenden Außenminister der Republik Belarus, Sergej Lukaschewitsch, und dem stellvertretenden Außenminister für politische Angelegenheiten der Islamischen Republik Iran, Majid Tahravanchi, geleitet. Die Parteien erörterten den Stand und die Perspektiven der Beziehungen, arbeiteten an der Entwicklung von Mechanismen zur Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft und tauschten ihre Ansichten über die globale Agenda aus. Beide Seiten erörterten getrennt die Lage in der Ukraine, in Syrien und in Afghanistan. Sergej Lukaschewitsch wurde vom iranischen Außenminister Abbas Araghchi empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens standen aktuelle Fragen der Zusammenarbeit zwischen den Außenministerien beider Länder sowie der Zeitplan für Besuche auf hoher und höchster Ebene. Außerdem tauschten sich beide Seiten über vielversprechende Bereiche der gesamten Arbeit im Rahmen internationaler Organisationen aus. Beim Treffen mit dem iranischen Vizeminister für Industrie, Bergbau und Handel besprachen beide Seiten Fragen im Zusammenhang mit der Inhalt der 17. Sitzung der gemischten belarussisch-iranischen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die im Januar 2025 in Minsk stattfinden soll.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Der belarussische Botschafter in Russland Alexander Rogoschnik traf sich mit der Leiter der russischen föderalen Forstbehörde Ivan Seletnikov. Die Parteien besprachen den Ausbau der Zusammenarbeit im Forstsektor und die Organisation des Transits von Forstprodukten belarussischer Hanfung durch Russland ab dem 1. Januar 2025. Die Parteien kamen überein, ihre Arbeit bei der Organisation des Transports von belarussischen Forstprodukten durch Russland weiterhin eng zu koordinieren.
Sozialbereich.
Die staatliche Wohltätigkeitsaktion Wunder zu Weihnachten hat in Belarus begonnen. Wunder zu Weihnachten ist eine traditionelle Aktion, die das Projekt unserer Kinder vorsetzt. Ihr Symbol sind heute Fröstlinge, die Wärme, Freundlichkeit und Gedanken an Wunder symbolisieren, die nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene nicht fremd sind. Im Rahmen der Aktion sind mehr als 300 Veranstaltungen geplant. Sie lassen sich in zwei Phasen unterteilt: Sammeln und Geschenksübergabe sowie direkte Hausbesuche bei Familien mit behinderten Kindern, Familienheimen und sozialen Einrichtungen, wo freiwillige Gruppen interaktive Animationsprogramme durchführen und Kinder beglückwünschen. Das erste Ereignis der Aktion war der Besuch von Alexander Lukjanow, erster Sekretär des Zentralkomitees der BRSM und Mitglied des Rates der Republik im Spezialinternat Begum im Bezirk Dokschütze. Ziel der Wohltätigkeitsveranstaltung ist es, durch sozial bedeutsame kreative Aktivitäten, der Sinn für Mitgefühl,